Deutschlandfunk, das war der Tag.
Hier ist Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind. In diesem Journal vor Mitternacht schauen wir auf das Wichtigste des Tages. Die Bundeswehr soll den modernsten Kampfjet der Welt erhalten. Es geht um 35 Kampfflugzeuge des Typs F-35, die rund 10 Milliarden Euro kosten sollen. Doch das Projekt, das noch dieses Jahr unter Dach und Fach gebracht werden soll, birgt Risiken. Und es gibt bereits viel Kritik daran. Wir ordnen das ein mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der SPD, mit Wolfgang Hellmich. Außerdem schauen wir auf die Lage in der Ukraine, wo es heute wieder zu mehreren Angriffen mit Raketen in verschiedenen Städten kam. Und wieder wurde vor allem die Strom- und Wasserversorgung gekappt. Und in Brüssel hat heute der bisher größte Gerichtsprozess in der belgischen Geschichte begonnen. Es geht um die Aufarbeitung der Bombenanschläge im März 2016 am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn. 32 Menschen waren getötet worden. Der Bundeswehr fehlt es an Munition. Diese Negativschlagzeile ist nur wenige Wochen her und nun ruckelt es wieder bei der Bundeswehr, und zwar bei einem gewaltigen Beschaffungsprojekt. Die Bundeswehr soll für 10 Milliarden Euro Tarnkappenbomber vom Typ F-35 erhalten, als Ersatz für die alternde Tornado-Flotte. Eine F-35-Maschine gilt aktuell als das modernste Kampfflugzeug der Welt. Das Verteidigungsministerium hält es für möglich, dass die Kosten für die F-35-Bomber höher ausfallen und auch der Um- und Ausbau des dafür benötigten Flugplatzes dauern könnte. Das passt so gar nicht zusammen mit dem Tempo, das sich Kanzler Olaf Scholz wünscht. Und prompt gab es viel Kritik. Franz Kapellan berichtet.
Wieder einmal wächst der Druck auf die Verteidigungsministerin. Christine Lamprecht ist persönlich dafür verantwortlich, dass der Zeitplan zur Beschaffung des F-35-Bombers eingehalten wird, meint der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein. Sie muss das jetzt zur Chefinnensache machen. Der Sprecher der Ministerin relativiert hingegen Befürchtungen, die Anschaffung des Tornado-Nachfolgers könnte sich weiter verzögern. Es gibt derzeit kein Problem in der Planung, betont Arne Kollatz. Es gehe nur darum, die Haushaltsexperten des Bundestages auf mögliche Risiken des Projektes hinzuweisen.
Wir sind am Anfang eines Beschaffungsprozesses und wir wissen, dass das über die Jahre noch ein paar Faktoren geben kann, die wir jetzt noch nicht vollständig im Griff haben. Und daraus erwachsen Möglichkeiten für Risiken. Und das ist die Beschreibung, die dem Haushaltsausschuss zugegangen ist und die dort offensichtlich vielleicht wegen der Deutlichkeit der Sprache zur Aufregung geführt hat.
Allerdings mehren sich die Anzeichen, wonach die Kosten für den Kauf von 35 Flugzeugen beim US-Hersteller Lockheed Martin deutlich über den veranschlagten 10 Milliarden Euro liegen dürften. Inflation und ungünstiger Wechselkurs sorgen für Steigerungen, und zudem gibt es Zweifel, dass die ersten für den Atombombentransport vorgesehenen F-35 wirklich schon 2026 in Dienst gestellt werden können. Der Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz muss entsprechend ausgebaut werden. Das könnte länger dauern. Das allerdings ist nicht hinnehmbar, meint CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn.
Dass wir, was die Infrastruktur angeht, für die F-35 gar keinen geeigneten Flughafen haben, ist schon lange bekannt. Hier hätte man planerisch tatsächlich schon längst handeln müssen, um beispielsweise den Flughafen in Büchel auszubauen.
Das Milliardenprojekt F-35 ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, die 100 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen schnell und effektiv einzusetzen, um die Bundeswehr auf den neuesten Stand zu bringen. Kanzler Olaf Scholz hatte in seiner Zeitenwende-Rede im Februar angekündigt, dass er noch in diesem Jahr der NATO-Forderung nachkommen werde, 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Diese Marge soll fortan nicht mehr unterschritten werden. Doch nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist das angesichts schleppender Beschaffungsprozesse und enormer Teuerungsraten völlig unrealistisch. Das Ziel rücke in weite Ferne. Steffen Ebestreit, Sprecher des Kanzlers, muss heute einräumen, dass das 2%-Ziel zunächst verfehlt wird. Aber natürlich halte die Bundesregierung an der Vorgabe fest.
Grundsätzlich ist es so, dass diese Regierung und dass der Bundeskanzler fest entschlossen ist, diesem 2%-Ziel so nahe wie möglich zu kommen und auch noch in dieser Legislaturperiode das 2%-Ziel klar zu erreichen.
Für Reinhard Wolski, General AD und Leiter der Berliner Sicherheitskonferenz, ist es nicht überraschend, dass der Ausbau der deutschen Verteidigungsfähigkeiten nicht so schnell vorankommt, wie eigentlich gewünscht.
Wir haben eben etwa 22 Jahre, fast 30 Jahre Friedensdividende. Und sowas kann man nicht von 0 auf 100 hochfahren.
Olaf Scholz jedenfalls drückt aufs Tempo. Die Verträge zum Kauf der F-35-Bomber sollen noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Gegenüber dem US-Medium Foreign Affairs betont er heute, Deutschland komme damit seinen Verpflichtungen im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe nach. Die Luftwaffe soll mit den neuen Flugzeugen weiterhin in der Lage sein, im Kriegsfall im NATO-Auftrag Atombomben ins Ziel zu fliegen.
Das waren Informationen von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio zur Beschaffung des Kampfjets F-35 für die Bundeswehr. Und das wollen wir vertiefen mit Wolfgang Hellmich, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend zurück.
Herr Hellmich, Kanzler Scholz will den Kauf der F-35-Kampfjets noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. Das haben wir gerade noch mal gehört. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Ich gehe davon aus, dass wir am 14. Dezember, wenn der Verteidigungsausschuss und der Haushaltsausschuss tagen, die entsprechende Vorlage, die 25-Millionen-Vorlage, auch in den beiden Ausschüssen beschlossen wird. Also ich gehe davon aus, das ist sehr realistisch.
Dass es sehr realistisch ist. Wie erklären Sie sich, dass das Bundesverteidigungsministerium selbst auf Risiken bei dem Beschaffungsprojekt verwiesen hat und konkret vor zeitlichen Verzögerungen und vor Mehrkosten gewarnt hat?
Das ist normal in solchen großen Rüstungsprojekten. Die sind ja nun wirklich gewaltig. Da geht es um große Summen und da ist es auch gegenüber dem Parlament notwendig, auf Risiken hinzuweisen, weil wir treffen am Ende die Entscheidung, auf diese Risiken hinzuweisen und auch im Lichte dieser Risiken über die Frage zu sprechen, wie man sie minimiert und welche Vorschläge auch das Ministerium und die Bundesregierung hat, diese Probleme dann auch zu beseitigen.
Aber wenn es zum Beispiel um das Risiko der Mehrkosten geht, und wir sprechen ja hier von Milliarden, das ist ja kein kleines Risiko. Verharmlosen Sie das nicht ein bisschen?
Nein, das ist ein großes Risiko. Ich ist mir durchaus bewusst, dass es um große Summen geht. Wir reden im Verteidigungsbereich immer um große Projekte, um große Beschaffungsvorhaben, die viele Milliarden kosten. Umso notwendiger ist es aber auch, dass wir im Lichte aller Risiken eine Entscheidung treffen können und vor allem auch einen Fahrplan haben oder Vorstellungen dazu haben, wie diese Risiken behandelt werden können, wie sie minimiert werden können. Das ist eine Frage, die auf der Zeit dann noch angegangen wird, auf der Zeitschiene angegangen wird. Deshalb ist das auch die nötige Transparenz, die wir brauchen, um überhaupt sachgerechte Entscheidungen treffen zu können.
Die Verzögerung könnte ja auch zustande kommen, weil der Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz, von dem dann die Kampfjets starten sollen, der muss ja massiv um- und ausgebaut werden. Und Verteidigungspolitiker Hahn von der CSU hat schon gesagt, das sei eigentlich überfällig, damit hätte man schon längst beginnen müssen. Hat er da recht?
Nach Aussagen des Verteidigungsministeriums ist da bereits mit begonnen worden. Also die Infrastrukturmaßnahmen zur Ertüchtigung zum Beispiel der Bahnen sind in Gang gesetzt. Das wäre auch unabhängig von der Frage der Beschaffung der F-35 notwendig gewesen. Also ist das Verteidigungsministerium da bereits am Werke, um diese Ertüchtigung der Liegenschaften vorzunehmen.
Aber es ist ja ein massiver Ausbau, wo viele Experten sagen, das wird nicht rechtzeitig fertig.
Also da setze ich mal auf diejenigen, die da die Verantwortung dafür haben, dieses auch rechtzeitig fertigzustellen, die sich des Problems auch bewusst sind und die Auguren, die da sagen, das wird alles nichts. Davon habe ich im Laufe der letzten Zeit genügend Auguren gehört. Es kommt darauf an und geht darum, dass man das auch entsprechend rechtzeitig fertigstellt, dass man mit den Landesbauverwaltungen die entsprechenden Planungen vornimmt, dass man die entsprechenden Baumaßnahmen auslöst, dass man die Hallen hinstellen kann. Das ist in der Tat nicht simpel, das ist nicht einfach. Das bedarf viel Zeit in der gründlichen Planung und es bedarf des konsequenten Angehens dieser ganzen Baumaßnahmen.
Sie haben vorhin gesagt, es ist sozusagen notwendig, bei so einem großen Projekt auf die Risiken hinzuweisen. Das hat das Bundesverteidigungsministerium getan. Und Sie haben gesagt, jetzt muss alles getan werden, um diese Risiken zu minimieren. Die große Frage ist, wie minimieren Sie diese Risiken?
Also über die Bausenmaßnahmen haben wir ja gerade gesprochen. Da geht es darum, letztendlich die Bausenmaßnahmen auszulösen, die Aufträge zu vergeben. Und bei den finanziellen Fragen geht es darum, in den Vertragsverhandlungen mit den USA auf diese finanziellen Fragen nicht nur hinzuweisen, sondern in den Vertragsverhandlungen auch zu entsprechenden Regelungen zu kommen, die eine Deckelung der Maßnahmen des Kaufs beinhalten. Weil der Deckel ist von oben draufgesetzt. Man kann da nicht beliebig in die Zukunft über Mehrkosten sprechen. Wir reden auch über die Frage, wo passiert zum Beispiel die Wartung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zur Wartung der Flugzeuge immer wieder in die USA fliegt. Ich gehe davon aus, dass die Wartung an einem Standort, an welchem auch immer, in Deutschland erfolgen wird.
Ja, und auch das muss ja dann entsprechend geplant werden. Herr Helmich, die Bundeswehr hat gerade bei Beschaffungsprojekten schon oft für negative Schlagzeilen gesorgt. Was macht Sie da so sicher, dass es jetzt bei den F-35-Kampfjets besser klappt?
Der ausdrückliche politische Wille, es anders hinzubekommen und es anders zu machen. Das bedeutet, mit diesem klaren politischen Willen, die Verteidigungsministerin hat sich ja in den heutigen Runden und der heutigen Runde, die da stattgefunden hat, sehr eindrücklich dafür ausgesprochen und auch ins Zeug gelegt, das entsprechend auch umzusetzen.
Und also Sie sagen, der politische Wille ist da?
Der politische Wille ist da.
Aber Verteidigungsministerin Lamprecht, gerade sie steht ja schon länger in der Kritik, auch seitens der Truppe. Ist sie wirklich die Richtige, um dieses große Projekt zu stemmen?
Ich kann mir ehrlich gesagt ja nur niemand anders vorstellen. Sie ist da in der Verantwortung. Der politische Wille der Bundesregierung ist dahinter. Und ich gehe davon aus und ich setze darauf, dass sie als Verteidigungsministerin dieses Projekt auch entsprechend umsetzen wird.
Wir kommen nochmal zu einem ganz anderen Thema. Da am Ende möchte ich Sie nochmal kurz fragen. Dieses Jahr wird die Bundesregierung nicht das NATO-Ziel erreichen, dass 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden. Wir wissen, es wird nicht erreicht werden. Kanzler Scholz hält aber trotzdem an dem Ziel für künftig fest. Was heißt denn für künftig?
Also die Aussage ist und die Zusage ist ja, die 2% über den Zeitraum der Laufzeit des 100 Milliarden Vermögens zu erreichen. Das ist eine Laufzeit von 4 Jahren. Das heißt, wenn wir das Ziel in diesem Jahr nicht erreichen, werden wir es im nächsten Jahr mit entsprechenden höheren Summen erreichen müssen. Entscheidend ist aber gerade, was die Zusagen an die NATO angeht, dass die Fähigkeiten, zum Beispiel die Division 2025, voll ausgerüstet, voll ausgestattet, digitalisiert auf den Hof gestellt wird, dass wir diese Fähigkeiten entsprechend auch erreichen. Und darauf muss man dann abzielen.
Und Sie gehen davon aus, dass wir das erreichen?
Ich gehe davon aus. Dafür werden wir uns einsetzen, werden alles daran tun, dass das auch entsprechend, gemessen an den Fähigkeitszielen der NATO, auch entsprechend erreichen werden.
Sagt ein sehr optimistischer Wolfgang Helmich. Vielen Dank für diese Information. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
Vielen Dank, einen guten Abend noch.
Ja, und dieses Gespräch habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es ging um die F-35 Kampfjets für die Bundeswehr und damit sind wir schon bei der Rüstungsindustrie. Weltweit haben Staaten noch nie so viel Geld für Waffen ausgegeben wie im vergangenen Jahr. Das erklärte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Sophie Donges.
Die weltweit 100 größten Rüstungskonzerne haben im vergangenen Jahr Waffen für rund 563 Milliarden Euro verkauft. Das ist erneut mehr als im Jahr zuvor, nämlich ein Anstieg von knapp 2%. Laut den Analysten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI steigen die Verkaufszahlen bereits seit 2018. Die Pandemie allerdings bremse die Unternehmen aus durch Probleme mit Lieferketten und der hohen Inflation in vielen Ländern. Ohne diese Auswirkungen hätte die Rüstungsindustrie deutlich stärker wachsen können, glauben die Forschenden. Im Ranking der 100 größten Konzerne liegen weiterhin US-amerikanische Unternehmen auf den ersten 5 Plätzen. Fast jedes dritte Unternehmen in den Top 100 der Rüstungskonzerne hat seinen Sitz in Europa. In Deutschland ist Rheinmetall weiterhin größter Waffenproduzent und liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 31, ThyssenKrupp auf Platz 55. Die veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021, doch auch für dieses Jahr rechnen die Forschenden mit einem weiteren Anstieg. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Einrichtung, die jährlich Berichte zur Waffenindustrie, Rüstungskäufen, Konflikten und Waffenexporten veröffentlicht. Finanziert wird SIPRI zum großen Teil von der schwedischen Regierung und arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen.
Informationen von Sophie Donges. Auch heute gab es wieder mehrere russische Angriffe mit Raketen auf verschiedene Städte in der Ukraine. Und wieder ging es vor allem darum, dass die Strom- und Wasserversorgung getroffen werden sollte. Im ganzen Land gab es über mehrere Stunden Luftalarm und die Menschen suchten nach Schutz, nach Orten zum Aufwärmen, nach Orten, um wenigstens das Handy zu laden. Marc Ducke aus Kiew.
Die U-Bahn-Station am Maidanplatz von Kiew ist seit Monaten geschlossen. Die Rolltreppen, die in die Tiefe führen, sind abgesperrt. Und doch ist es hier im Untergeschoss voll. Dutzende Menschen haben sich eingefunden, um den Luftalarm abzuwarten. Manche haben sogar einen Klappstuhl mit dabei. Viele starren auf ihre Smartphones. Es ist Montag. Die lieben Montage, sagt der Student Vlad. In den vergangenen Wochen hat Russland tatsächlich immer wieder an einem Montag Raketen abgefeuert, mit dem Ziel, die Stromversorgung der Ukraine zu zerstören. Seitdem sind Teile des Landes immer wieder ohne Strom, Wasser oder Heizung. Natürlich machen wir uns Sorgen, man muss ja mit allem rechnen. Aber wir Ukrainer werden das durchstehen, sagt dieser Mann. Ja, besorgt sind wir schon, aber wir wissen, dass unser Militär uns schützt. Die Luftabwehr von Kiew hat an diesem Nachmittag tatsächlich offenbar gut funktioniert. Laut der Militärverwaltung von Kiew hat sie 9 von 10 Raketen abgefangen. In anderen Landesteilen das gleiche Bild. Präsident Zelensky. Dank unserer Luftverteidigung konnten die meisten Raketen zerstört werden und die Mitarbeiter der Stromversorgung arbeiten schon daran, die Schäden zu beheben. Unsere Nation gibt niemals auf. Einige Raketen kamen aber schon durch. In einem Dorf der Region Saborischschja wurden bei einem Einschlag 2 Menschen getötet und mindestens 2 verletzt, darunter ein knapp 2-jähriges Kind. Der Energieversorger Ukrenergo bestätigte, dass Russland wieder die Infrastruktur beschädigt hat. Mehrere Städte und Regionen waren am Nachmittag ohne Strom. In der Hafenstadt Odessa gab es am Nachmittag kein fließendes Wasser, da die elektrischen Pumpen ausgefallen sind. Auch in der Hauptstadt Kiew haben viele schon seit Wochen mit Strom- und Heizungsausfällen zu kämpfen. Die Menschen, die hier in die U-Bahn-Station gekommen sind, wissen, dass sie hier nicht zum letzten Mal Zuflucht gefunden haben dürften und dass der Winter gerade erst begonnen hat. An so etwas kann man sich nicht gewöhnen, denn du sorgst dich ja auch um deine Lieben und Bekannten und fragst, ob sie in Sicherheit sind. Daran gewöhnen? Nein. Mein Sohn ist gerade in der Schule. Ich mache mir große Sorgen um ihn.
Ein Beitrag aus Kiew von Marc Dugge. Und gegen den Verantwortlichen für den Angriffskrieg in der Ukraine, gegen Russland, gilt seit heute die bisher wohl schärfste Sanktion, nämlich das EU-Embargo gegen russisches Öl. Über den Seeweg darf damit kein russisches Öl mehr in die EU geliefert werden. Die Transporte des Rohstoffs über Pipelines, die sind allerdings noch erlaubt. Schifffahrtsunternehmen in der EU dürfen außerdem russisches Rohöl nur noch in Drittstaaten befördern, wenn es weniger oder maximal bis zur festgelegten Preisobergrenze von $60 pro Barrel kostet. Die EU hofft, Russland empfindlich zu treffen, und wie Russland darauf reagiert, weiß Marta Wilczynski.
Noch hat Moskau keine konkreten Maßnahmen im Umgang mit dem Ölpreisdeckel verkündet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ließ aber wissen, die Entscheidung ist in Vorbereitung und eines ist hier klar, wir werden keine Obergrenzen anerkennen. Schon seit Tagen und Wochen läuft in den oberen Politetagen die Diskussion über eine angemessene Reaktion auf die ab heute greifenden Sanktionen gegen russisches Rohöl. Hatte Moskau auf die bereits vor einem halben Jahr getroffene Entscheidung der EU über einen weitreichenden Importstopp von russischem Öl noch recht verhalten reagiert, wird der Ton angesichts des nun zusätzlich eingeführten Preisdeckels schärfer. Meiner Meinung nach ist das kein Deckel, sondern der Boden, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa Mitte vergangener Woche und meint damit einen absoluten Tiefpunkt. Die Begrenzung des Ölpreises, die Sacharowa als Preisdiktat bezeichnet, schaffe aus ihrer Sicht einen gefährlichen Präzedenzfall für den internationalen Handel. Die Verletzung der Lieferketten kann die Situation auf den globalen Märkten wesentlich verkomplizieren. Die Russische Föderation wird kein Erdöl an Länder liefern, die diese antirussische provokative Idee unterstützen. Diese Maßnahme ist zwar gegen Russland gerichtet, aber die zerstörerischen Folgen werden für alle gelten. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Der ehemalige Energieminister Alexander Nowak sagte gegenüber dem staatlichen Nachrichtenkanal Rassia 24: Wir arbeiten jetzt an Mechanismen, um die Anwendung des Preisdeckels zu verbieten, unabhängig davon, welches Niveau festgelegt wird. Aktuell haben sich die EU und die G7 auf eine Preisobergrenze von $60 pro Barrel Öl geeinigt. Das sind umgerechnet 57 Euro. Dadurch soll die russische Wirtschaft, so die Berechnungen auf europäischer Seite, rund 200 Millionen Euro pro Tag verlieren. Wodurch Moskau, so das politische Kalkül, Schwierigkeiten bekommen solle, seinen Krieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren. Aus dem Kreml aber kommt heute Widerspruch. Die Wirtschaft der Russischen Föderation verfügt über das notwendige Potenzial, um alle Bedürfnisse und Anforderungen im Rahmen der speziellen Militäroperation vollständig zu erfüllen. Solche Maßnahmen werden sie nicht beeinträchtigen. Und auch mit Blick auf die Zukunft der russischen Ölexporte gibt sich Moskau gelassen. Nicht zum ersten Mal kündigt Vizepremier Nowak an: Wir werden Öl und Ölprodukte an die Länder verkaufen, die mit uns zu Marktbedingungen zusammenarbeiten, auch wenn wir die Produktion etwas reduzieren müssen. Namentlich sind das Länder wie Indien, China und die Türkei. Doch auch diese Zusammenarbeit, so die Prognose unabhängiger Wirtschaftsexperten, habe ihre Grenzen.
Marta Wilczynski mit Reaktionen aus Russland auf das Ölembargo. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten des Tages kurz zusammengefasst. Im Iran, wo seit Monaten tausende Menschen protestieren, soll ein dreitägiger Generalstreik Druck auf die iranische Führung ausüben. Uwe Lüb.
Im Iran beteiligen sich offenbar viele Menschen an Streiks. Aktionsgruppen haben für heute und die kommenden Tage dazu aufgerufen. Im Internet kursieren Videos aus mehreren Städten, in denen gestreikt werde. Es sind darauf kaum Menschen zu sehen und die Rollläden von Geschäften in ganzen Straßenzügen sind geschlossen. Ziel soll es sein, dass keine Geldtransaktionen im Land stattfinden, um den Druck auf das Regime zu erhöhen. Für morgen und übermorgen ist auch zu Demonstrationen aufgerufen worden. Als Initiatoren gelten vor allem die sogenannten Jugendlichen der Nachbarschaft. Landesweit soll es 30 solcher Gruppen geben. Sie arbeiteten inzwischen auch zusammen und stimmten sich ab, hieß es zuletzt von Beobachtern. Allerdings haben sie je nach Stadt zu unterschiedlichen Aktionen aufgerufen. Die Teheraner Gruppe etwa will, dass nur heute gestreikt wird. Wenn zusätzlich zu Demonstrationen gestreikt werde, seien die Straßen nicht verstopft, dann könnten Einsatzkräfte des Regimes schneller eingreifen. Gestern hieß es, die sogenannte Sittenpolizei im Iran sei aufgelöst worden. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Viele Beobachterinnen und Aktivisten halten das für ein gezieltes Ablenkungsmanöver des Regimes. Je mehr Menschen den Eindruck hätten, das Regime lenke stellenweise ein, desto weniger beteiligten sich womöglich an den Protesten.
Der südafrikanische Präsident Ramaphosa steht wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck und muss trotzdem wohl wenig befürchten. Seine Regierungspartei will einen Untersuchungsbericht zu den Vorwürfen nicht annehmen. Jana Gent.
Das Votum war eindeutig. Der Vorstand der Regierungspartei ANC hat beschlossen, morgen im Parlament dagegen zu stimmen, den Untersuchungsbericht anzunehmen. Das teilten die Sprecher der Partei nach der Krisensitzung mit. Mehr als 7 Stunden lang hatten die Abgeordneten über den Bericht beraten, der seit der vergangenen Woche für Unruhe in Südafrika sorgt. Aus ihm ging hervor, Präsident Cyril Ramaphosa habe gegen Antikorruptionsgesetze und die Verfassung verstoßen. Am Wochenende hatte sein Sprecher betont, der Bericht sei eindeutig fehlerhaft. Am Nachmittag beantragte Ramaphosa nun auch beim Verfassungsgericht, diesen zu überprüfen. Weil der ANC die Mehrheit im Parlament hat, ist nun davon auszugehen, dass der Bericht abgelehnt wird. Lebhafte Diskussionen wird es in Kapstadt wohl dennoch geben, denn Oppositionsparteien hatten bereits den Rücktritt des Präsidenten gefordert. Sie sehen ausreichend Gründe dafür, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Das wird mit der heutigen Entscheidung des ANC sehr unwahrscheinlich. Hintergrund der Vorwürfe ist ein mysteriöser Raubüberfall auf der Farm des Präsidenten. Im Jahr 2020 wurden dort hohe Bargeldbeträge gestohlen, die in einer Couch versteckt waren. Ramaphosa hatte den Überfall gemeldet, nicht aber das und wie viel Bargeld gestohlen wurde. Der Skandal kommt gut 2 Wochen vor dem Parteitag des ANC, auf dem Ramaphosa sich als Parteichef wiederwählen lassen will. Wenn ihm das gelingt, wäre er der Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 und für eine zweite Amtszeit.
In Illerkirchberg bei Ulm sind am Morgen 2 Mädchen auf ihrem Schulweg angegriffen worden. Ein Mädchen starb. Festgenommen wurde ein 27-Jähriger, Thorsten Blümke.
Der 27-Jährige sei nach dem Verbrechen in die Asylunterkunft in Oberkirchberg geflüchtet. Dort konnte die Polizei den Mann festnehmen. Auch das Messer wurde sichergestellt. Der Verdächtige befindet sich derzeit von Polizisten bewacht in einem Krankenhaus, hieß es. Der 27-Jährige soll am Morgen ein 13- und ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg angegriffen haben. Die 14-Jährige konnte von den Rettungskräften zunächst wiederbelebt werden, sie starb jedoch im Krankenhaus. Das 13-jährige Kind wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Weshalb der Asylbewerber die Kinder angriff, ist den Ermittlern bislang nicht bekannt.
Und wir schauen noch auf den Tag an der Börse, zusammengefasst von Nicolas Buschlüter.
Der Höhenflug der vergangenen Wochen ist erstmal vorbei. Von einer Weihnachtsrallye an der Börse ist momentan nichts zu sehen. Der Start in die neue Handelswoche gestaltet sich zäh. Anleger dies und jenseits des Atlantiks schauen offenbar schon in die nächste Woche, wenn amerikanische, britische und europäische Notenbanker bei getrennten Treffen zusammenkommen, um ihre jeweiligen Zinspolitiken festzuzurren. Bis dahin heißt es auf dem Parkett, Füße stillhalten, keine gewagten Einkäufe. Zur relativen Ruhe trägt aber auch bei, dass der Ölpreis heute keine großen Sprünge gemacht hat. $86 pro Fass der Sorte Brent. Der Rohstoff hat sich nicht viel verteuert. Das beruhigt Anleger, die sich vor den möglichen Auswirkungen des neuen Preisdeckels von EU und G7 auf russisches Öl gefürchtet hatten. Der Preisdeckel beträgt $60. Moskau will bisher seine Exporte deswegen aber nicht zurückfahren. Also bewegt sich auch der Ölpreis bisher nicht wesentlich. Der DAX schließt mit 14.447 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6% gegenüber dem vergangenen Freitag. Auch Aktien des Chemiekonzerns Bayer rutschen um knapp 2% ab, nachdem die Bank of America eine Kaufempfehlung für Bayer-Papiere wieder zurückgezogen hatte. Der Euro verliert leicht auf $1,05.
Von der Börse Nicolas Buschlüter. Es war ein schwerer Schlag für Brüssel. Im März 2016 verletzten 3 islamistische Selbstmordattentäter mehrere hundert Menschen durch 3 Bomben am Flughafen und in der U-Bahn. 32 Menschen starben. Heute, 6 Jahre später, hat der Prozess in Brüssel begonnen. Angeklagt sind 10 Männer. Es ist der bisher größte Gerichtsprozess in der belgischen Geschichte. Caroline Born.
9 der 10 Angeklagten sind zu Prozessbeginn erschienen. Der 10. wurde vermutlich in Syrien getötet. Den Männern wird vorgeworfen, an den Anschlägen in Brüssel vom 22. März 2016 beteiligt gewesen zu sein, bei denen 3 Selbstmordattentäter 32 Menschen töteten. Mit den Angeklagten im Gerichtssaal sitzen auch einige Opfer der Attentate. Sarah Esmail Fasal hat ihre Schwester verloren bei der Explosion in der U-Bahn. Von den Angeklagten erwartet sie keine Antworten.
C'est important pour moi de représenter ma sœur.
Sie sei für ihre getötete Schwester gekommen, sagt sie, als sie im Gerichtsgebäude ankommt. Als die Angeklagten von den Richtern später nach ihrem Geburtsort gefragt werden, fällt auf, viele kommen aus Brüssel. Wie aus den Menschen in ihrer Nachbarschaft gewaltbereite Islamisten wurden, das fragen sich viele in Belgien. Und warum die Polizei jahrelang nichts von der Terrorzelle bemerkt hat, die von Brüssel aus operierte. Auch weil 6 Jahre nach den Attentaten die Frage im Raum steht, was der belgische Staat im Umgang mit Islamisten gelernt hat. Nicht viel lässt ein Fall erst Anfang November diesen Jahres vermuten, als ein Polizist in Brüssel erstochen wurde. Der mutmaßliche Täter war als Gefährder registriert und soll unmittelbar vor der Tat auf einer Polizeiwache vor sich selbst gewarnt haben, woraufhin er in eine freiwillige Behandlung übergeben wurde, bei der er das Krankenhaus offenbar ungehindert verlassen konnte und im Anschluss den Polizisten getötet haben soll. Als gesichert gilt, dass es sich bei der Terrorzelle in Brüssel um dieselbe handelt, die auch die Anschläge in Paris verübt hat im November 2015. Als einziger Überlebender des Pariser Terrorkommandos gilt Salah Abdeslam, der aus Paris nach Belgien flüchtete und dort 4 Tage vor den Brüsseler Anschlägen verhaftet wurde. Im Pariser Terrorprozess wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Anwälte versichern im belgischen Fernsehen, dass sich Abdeslam durch den Prozess in Paris weiterentwickelt habe.
Être confronté aux victimes, je crois que ça change tout dans le chef de quelqu'un qui a été à l'isolement. Mais quand on parle d'isolement, c'est un isolement total. Pendant 6 ans.
Bei jemandem, der 6 Jahre lang in völliger Isolation verbracht habe, mache es einen großen Unterschied, mit den Opfern konfrontiert zu werden, sagt Abdeslams Anwalt Michel Bouchard. Er legt sich nicht fest, ob sein Mandant aussagen will. Ein anderer Angeklagter beschwert sich zu Prozessbeginn über angeblich schlechte Haftbedingungen und droht, deswegen nicht aussagen zu wollen. Das Verfahren wird das Land eine Zeit lang beschäftigen. Rund 9 Monate soll verhandelt werden. Am heutigen Montag werden die Angeklagten sowie die fast 1000 Nebenkläger aufgerufen. Ab dem morgigen Dienstag soll die Anklage verlesen werden. Dafür sind ganze 3 Tage eingeplant. Ein außergewöhnliches Verfahren. Die Kosten beziffern belgische Medien auf mindestens 35 Millionen Euro. Viel Geld ist in den Umbau des ehemaligen NATO-Hauptquartiers geflossen, wo die Verhandlungen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Die Erwartungen der Opfer, also der Hinterbliebenen, aber auch der Verletzten, sind sehr unterschiedlich. Einige beschreiben es als einen Schritt, um mit dem Erlebten fertig zu werden. Sarah Ismail Fasal, die ihre Schwester verloren hat, sagt: Ich verspüre keinen Hass. Ich habe es ihnen verziehen.
Aus Brüssel berichtete Caroline Born. Ist Europa eine Festung? Und welche Dramen spielen sich eigentlich immer wieder an den EU-Außengrenzen ab? Das ist schwer zu beantworten. Die Lage unübersichtlich, die Grenzregionen Sperrgebiet und trotzdem versuchen Menschen nach Europa zu kommen. An der türkisch-bulgarischen Grenze haben es dieses Jahr mehr als 150.000 Menschen versucht. Von Pushbacks, also illegalen Abschiebungen über die Grenze, ohne dass Einzelfälle geprüft werden, wird in der Gegend immer wieder gesprochen. Ein dort aufgenommenes Video wirft jetzt sehr viele Fragen auf. Silke Hane mit Einzelheiten.
Es ist ein verstörendes Video, aufgenommen Anfang Oktober an der türkisch-bulgarischen Grenze mit einem Handy. Eine Gruppe junger Männer ist zu sehen. Sie sind aufgebracht, sie schreien, Steine fliegen. Dann fällt ein Schuss. Ein junger Mann, der gerade zum Wurf ausgeholt hatte, geht zu Boden, hält sich die linke Seite seines Körpers. Er blutet. Die anderen Flüchtlinge versuchen, die Blutung zu stillen. Das Video bricht hier ab. Doch die Geschichte geht weiter. Der Mann, er heißt Abdullah, kommt in ein türkisches Krankenhaus, wird dort operiert. Dem ARD-Studio Südosteuropa und europäischen Medienpartnern liegt der Arztbrief vor. Demnach wurde Abdullah von einem Projektil verletzt. Eine Reporterin aus dem Rechercheverbund macht ihn ausfindig, trifft ihn in der Türkei. Der Arzt sagte mir, dass ich knapp überlebt habe. Die Kugel hätte mein Herz knapp verfehlt. Abdullah sagt, er und andere Migranten hätten an dem Tag die bulgarische Grenze übertreten und seien von bulgarischen Grenzpolizisten festgenommen und zurück in die Türkei gebracht worden. Das wäre ein illegaler Pushback. Das bulgarische Innenministerium stellt es so dar. Am fraglichen Tag sei eine versuchte Verletzung der Staatsgrenze verhindert worden, so die Stellungnahme. Es sei zu Gewalt durch Migranten gekommen. Das bulgarische Innenministerium schreibt:
Es wird durch das Video nicht klar, aus welcher Richtung der Schuss abgefeuert wurde. In Verbindung mit dem Vorfall wurde eine Untersuchung durchgeführt, die zeigt, dass von unserer Seite keine Schüsse abgegeben wurden.
Eine forensische Untersuchung im Auftrag von Lighthouse Reports kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Tonanalyse des Videos legt demnach nahe, dass der Schuss aus der Richtung abgefeuert wurde, in die gefilmt wurde. Das würde bedeuten, aus Richtung des Grenzzauns, der im Video zu sehen ist. Was sich Tag für Tag an der EU-Außengrenze abspielt, liegt größtenteils im Verborgenen. Das Gelände um den bulgarischen Grenzzaun ist Sperrgebiet. Klar ist, in diesem Jahr ist die Zahl der Menschen, die durch Bulgarien nach Europa kommen wollten, stark gestiegen. Laut dem bulgarischen Innenministerium gab es bis Ende November mehr als 150.000 versuchte Grenzübertritte. 4-mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Abdullah hat seine Verletzung überlebt. Aber für ihn ist immer noch unbegreiflich, was er erlebt hat. Ich habe mir nicht vorstellen können, was an der bulgarisch-türkischen Grenze passiert ist. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Unterdessen hat die EU-Kommission Bulgarien im November bescheinigt, beim Grenzschutz viel Engagement zu zeigen und dem hohen Migrationsdruck effektiv entgegenzutreten. Einen besonderen Fokus lege das Land dabei auf die Einhaltung von Grundrechten. Bulgarien will in den Schengen-Raum aufgenommen werden. An diesem Donnerstag sollen die EU-Innen- und Justizminister darüber entscheiden.
Ein Beitrag von Silke Hane. Heute haben sich Spitzenvertreter der EU und der USA beim Europäisch-Amerikanischen Handels- und Technologierat in Maryland getroffen. Hauptstreitpunkt: die milliardenschweren US-Subventionen für ausschließlich in den USA hergestellte Produkte wie E-Autos, Windkraftanlagen und andere Klimaprojekte. Die Europäer befürchten, dass europäische Unternehmen dadurch massiv benachteiligt werden. Und diese Kritik, sie war sehr laut in den letzten Tagen. Heute gab es nicht wirklich einen Fortschritt. Katrin Brandt.
Die Europäer verlassen die USA etwas optimistischer, als sie hingefahren sind. So ähnlich formulierte es EU-Kommissar Valdis Dombrovskis nach dem Treffen in der Nähe von Washington DC. Und Kollegin Margrethe Vestager freute sich über die Diskussion und das Feedback und darüber, dass sich die USA nun voll im Kampf gegen den Klimawandel engagieren. Eine konkrete Lösung für den Streit um die Subventionen des US-Präsidenten bringen sie allerdings nicht mit nach Hause. Präsident Joe Bidens Gesetz zur Reduktion der Inflation investiert hunderte Milliarden Dollar in den Klimaschutz und die Förderung der heimischen Industrie. Das Gesetz gewährt Steuererleichterungen für Hersteller und Käufer, wenn Produkte zu großen Teilen mit amerikanischen Komponenten gefertigt und in den USA montiert werden. Das benachteilige ausländische Unternehmen, so die Lesart der Europäer. Der US-Präsident hatte vorige Woche Nachbesserungen versprochen. Wie sie aussehen könnten, ist weiterhin nicht bekannt. Beim Handels- und Technologierat versicherten sich die Vertreter von EU und USA, dass sie gemeinsam vorankommen wollen, nicht auf Kosten des jeweils anderen. Eine Arbeitsgruppe, die schon vor Wochen eingerichtet worden war, soll nun nach Lösungen suchen. Die Ratssitzung brachte auch eine Reihe von Ergebnissen. So soll ein Frühwarnsystem für Lieferengpässe bei Halbleitern eingerichtet werden.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Ja, und damit kommen wir zum Sport und zur Fußball-WM in Katar mit Tobias Oehlmeier.
Und das für uns besonders wichtige Geschehen, das spielt sich im Zusammenhang mit dieser WM in diesen Stunden gar nicht so sehr in Katar ab, sondern hier in Deutschland. Denn heute Abend hat uns die Meldung erreicht, dass DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff nach dem WM-Aus in der Vorrunde seinen Vertrag aufgelöst habe. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen. Ich mache meinen Weg frei für neue Weichenstellungen, schreibt Bierhoff, zuletzt Geschäftsführer Nationalmannschaften und der Verband. Akademie. Am Telefon ist jetzt DFB-Kenner Thomas Kistner. Herr Kistner, der Bierhoff-Rücktritt, eine erwartbare Entscheidung?
Ja, absolut. Also er hat erkannt, dass die Situation auswegslos ist für ihn und er stand auch unter Zeitdruck, weil am Mittwoch die Gesprächsrunde angesetzt war mit Präsident Neuendorf und mit dem Liga-Chef Aki Watzke von Borussia Dortmund und da wäre es sehr, sehr windig geworden für ihn. Insbesondere von Watzke war ganz klar zu erwarten, dass es hier eine massive Konfrontation gibt. Also er ist den Ereignissen zuvor gekommen und er hat vor allem auch gesehen, dass er in den Medien gar keinen Rückhalt mehr hat.
Was hat Oliver Bierhoff denn konkret falsch gemacht?
Naja, also er hat ja selber, als er vor einigen Tagen noch selbstbewusst erklärt hatte, dass er eigentlich keinen Anlass zum Rücktritt sieht, auf diese 18 Jahre verwiesen, die er beim DFB hinter sich gebracht hat und dass es da auch gute Zeiten gab. Das ist gar keine Frage, die gab es. Allerdings stimmt die Reihenfolge nicht. Es war am Anfang gut, seit 2004, dann 2006 das Sommermärchen, bis hin zum WM-Titel 2014. Aber danach ist die Kurve ganz steil abgefallen, insbesondere als er dann 2018 diese Doppelaufgabe übernommen hat als Chef Nationalmannschaft und dem neuen Campus, diesem doch etwas größenwahnsinnigen Anwesen, das der DFB sich dahin geknallt hat. Also es gibt kaum einen Verband in der ganzen Welt, der eine ähnlich große Sportstätte errichtet hat, Verbandssportstätte. Und zugleich hat die sportliche Talfahrt begonnen mit der WM 2018 in Russland, dann mit dem fast genauso schlimm ausscheiden dann bei der Euro 2021 und eben jetzt erneut der Gruppen-K.O. Dann kam auch nochmal die Personalie Jogi Löw hinzu, an dem er zu lange festgehalten hatte. Also er hat eigentlich nichts mehr richtig gemacht, nichts mehr wirklich gut nach vorne bringen können in den letzten Jahren. Und deswegen war das folgerichtig und das hat er selber erkannt.
Einen hat er ja geholt, vor einem Jahr etwa, Hansi Flick, den Bundestrainer. Ist denn das Schicksal Flicks, dem alten Weggefährten, auch an das von Bierhoff gebunden? Muss er jetzt auch gehen?
Das glaube ich nicht. Dafür ist eigentlich, also zum einen wird Hansi Flick nicht auf, also einfach auf seinen gut dotierten Vertrag verzichten, der noch bis 2024 läuft. Dann ist die Aufgabe sicherlich immer noch sehr attraktiv für ihn, die Nationalmannschaft zur Euro zu führen. Und insbesondere aber wird sich jetzt auch für die sportliche Führung die Frage stellen, ob es gut ist, wenn man nur noch anderthalb Jahre hin hat bis zur Euro im eigenen Land, dieser verstörten Truppe jetzt auch noch einen ganz neuen Trainer vor die Nase zu setzen. Viel wahrscheinlicher ist, dass man von oben drauf einen wie Matthias Sammer setzt. Auch Freddy Bobic ist im Übrigen gerade in der Debatte. Aber Sammer, der auch nahe an Watzke ist, das kann man sich vorstellen. Und dann hätte man ja praktisch so eine Doppelabsicherung in der sportlichen Führung.
Vielen Dank, Thomas Kistner, für diese Einschätzungen rund anderthalb Stunden nach Bekanntwerden des Rücktritts von Oliver Bierhoff. Brasilien steht fast schon erwartungsgemäß im Viertelfinale dieser Fußball-Weltmeisterschaft, um damit dann doch nach Katar zu gehen. Das war vor allem einer Galavorstellung in der ersten Halbzeit zu verdanken in der Partie gegen Südkorea. Am Ende stand ein 4:1. Jens-Jörg Krieg.
Mit einem Plakat als Gruß für den schwer erkrankten Pelé feierte die Seleção am Ende den hochverdienten Einzug in das Viertelfinale. Dabei zauberten die Brasilianer mit einer der spektakulärsten ersten Halbzeiten dieser WM nicht nur 4 Tore durch Vinicius Junior, Neymar, Richarlison und Lucas Paqueta auf die Wiese. Sie tanzten auch mit ihrem 61-jährigen Trainer an der Seitenlinie und die Fans sangen bereits vom Hexacampeão, dem 6. WM-Titel um Superstar Neymar.
Com certeza. Chegou a hora de mais longe.
Unser großer Traum ist der Titel, aber wir müssen jetzt Schritt für Schritt denken. Es sind noch 3 Spiele und wir sind bereit, körperlich und mental.
Die Südkoreaner, die zum Teil überfordert waren, hielten in der zweiten Halbzeit besser dagegen und kamen zum sehenswerten Ehrentreffer durch Paik. Die Seleção machte allerdings jetzt auch halblang, wechselte in der Schlussphase durch und schenkte sogar ihrem dritten Torwart ein paar Minuten. Brasilien wirkte nicht mehr ganz so konzentriert, doch wirklich in Gefahr geriet der hochverdiente Einzug in die nächste Runde nicht mehr. Kroatien durfte nach der Gala-Vorstellung des Rekordweltmeisters schwer gewarnt sein.
Brasilien gegen Südkorea also schon nach wenigen Minuten zumindest vorentschieden. Das andere Achtelfinale hat dagegen die maximale Länge ausgereizt. Erst im Elfmeterschießen haben sich die Kroaten durchgesetzt.
Die Chance ist da für die Kroaten, den berühmten Sack dann tatsächlich zuzumachen. Pajalic wird jetzt anlaufen. 5-6 Meter. Tänzelt, dann läuft er, dann schießt er. Tor für Kroatien! Und die Kroaten haben es wieder gepackt, stehen im Viertelfinale dieser Weltmeisterschaft, gewinnen dieses Elfmeterschießen mit 3:1.
Aber nicht der letzte Schütze war der Held der Kroaten gegen Japan. Es war der Torhüter Michael Augustin mit seiner Spielzusammenfassung.
Dominik Livakovic hält Kroatien in der WM und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Torhüter hat im ersten Elfmeterschießen dieser Weltmeisterschaft 3 japanische Schüsse pariert. Pasalic hat den 4. kroatischen Elfer verwandelt, die Entscheidung in diesem Achtelfinale. Die 120 Minuten vorher waren ausgeglichen. Japan war Ende der ersten Halbzeit durch Maeda in Führung gegangen. Perisic hatte im zweiten Durchgang für Kroatien das 1:1 geköpft. Das Ganze in einem abwechslungsreichen Spiel. Beide Teams hatten ihre Chancen. Aber die Kroaten am Ende den besseren Torhüter. Ihr Superstar Luka Modric verfolgte das Elfmeterschießen als Zuschauer mit. Er war während der Verlängerung ausgewechselt worden.
Und morgen die beiden abschließenden Achtelfinals: Marokko gegen Spanien und Portugal gegen die Schweiz.
Danke, Tobias Oehlmeier, für den neuesten Stand aus Katar und damit zu den Kommentaren des morgigen Tages. Die Presseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl und gelesen von Katharina Reuters.
In den Kommentaren geht es um mögliche Probleme bei der Beschaffung des Kampfjets F-35 für die Bundeswehr. Und das sind nach Einschätzung des Münchner Merkurs nicht wenige. Erstens, die deutsche und europäische Rüstungsindustrie versäumt, ein vergleichbares eigenes Kampfflugzeug zu entwickeln. Zweitens, wir bestellen für 10 Milliarden Euro welche aus den USA, nur leider fehlt da im 13. Spiegelstrich eine Genehmigung im Instrumentenflug für deutschen Luftraum. Und das wird leider auch nicht zeitnah zu klären sein. Drittens, es wird alles teurer als gedacht. Viertens, falls der Jet doch kommt, kriegen wir den Flugplatz nicht fertig. Die Frankenpost aus Hof fordert, wo Zeitverzögerungen und hohe Zusatzkosten durch schlechte Vorbereitung drohen, muss die politische Spitze sich frühzeitig einschalten, um Schäden zu vermeiden. Die Dinge immer nur laufen zu lassen, reicht nicht aus. Verteidigungsministerin Lambrecht muss die F-35-Kampfjets zur Chefinnensache machen. Die Süddeutsche Zeitung erinnert an die von Bundeskanzler Scholz versprochene Zeitenwende. Stattdessen kommt es bei der Bundeswehr eher zur Zeitlupenwende. Manche Gründe sind nachvollziehbar, aber jenseits davon scheint die Bundeswehr mit ihrem trägen Beschaffungswesen schon wieder in alte Muster zurückzufallen. Alles kommt dort bekanntlich später und wird teurer als geplant. Allein beim neuen Kampfflugzeug F-35 dominieren schon wieder die Bedenken, ob man Startbahn und Hangars rechtzeitig fertig bekommt. Das lässt nichts Gutes erwarten, jedenfalls nichts Schnelles. Thema in der neuen Presse aus Coburg ist die von der EU und der G7 beschlossene Preisgrenze für russisches Öl. Der Ölpreisdeckel ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Die Maßnahmen werden Russland finanziell schwer treffen und können den Verlauf des Krieges in der Ukraine maßgeblich beeinflussen und hoffentlich verkürzen. Auf der anderen Seite ist dieser Schritt auch eine Bewährungsprobe für die Europäische Union. Das Murren der Bürger wird angesichts steigender Lebenshaltungskosten schon jetzt immer lauter. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe schreiben: Die Einnahmen sind keine Kleinigkeit für Moskau. Seit Kriegsbeginn lieferte Russland Öl für fast 70 Milliarden Euro nach Europa. Das entspricht fast der Summe, auf die die russischen Kriegskosten geschätzt werden, rund 77 Milliarden Euro. Wenn zum Jahresende auch die Lieferung durch die Druzhba-Pipeline Richtung Polen und Deutschland zum Erliegen kommt, muss sich der Kriegstreiber für 90% seiner bisherigen Lieferungen Richtung Europa andere Abnehmer für sein Öl suchen und andere Transportmöglichkeiten.
Das war die Presseschau und das war auch schon dieses Journal vor Mitternacht. Das war der Tag mit Maria Grunwald. Kommen Sie gut durch die Nacht.